willkommen zurück in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast und wir heute über ein wichtiges Thema wieder reden.
Ja, ich danke dir sehr für die Einladung. Vielen Dank und bin auch wieder gerne mit Spaß und Freude dabei.
Wir sprechen heute ja über ein Thema, was irgendwie bei Hundeschulen immer wieder aufkommt, nämlich so das Thema Emotionen im Bereich des ersten Hundejahr. Und da zählt so viel mit rein. Also von Frust über Freude bis hin zu Selbstzweifel, Schuldgefühle. Es ist einfach immer wieder der Fall, dass in solchen Situationen Menschen an Punkte kommen. Wieso klappt das bei anderen? Was mache ich falsch? Liegt's an mir? Liegt's am Hund? Leute sind überfordert, vor allem in der Welpenzeit. Und genau darüber wollen wir heute einfach mal sprechen.
Jawohl, ich finde, das ist ein super wichtiges Thema und vor allen Dingen, eigentlich machst du damit jetzt einen riesen Fass auf. Brauchen wir wahrscheinlich noch 5 Folgen mehr, aber ja, es ist sehr spannend, weil jeder kennt diese Gedanken, also oder umgekehrt auch gesagt, ich kenne keinen Hundehalter, der diese Gedanken nicht hat, inklusive einem selbst. Also das ist, ein neuer Hund ist einfach immer wieder ein neues Familienmitglied, man hat eine unglaubliche Verantwortung, die man übernimmt, gerade als Ersthundehalter, man weiß das im Vorfeld nicht, wie es sich anfühlt, diese Verantwortung. Ja, und dann geht das Kopfkino los.
Ja, und ich finde, jetzt mal unabhängig vom ersten Hundejahr, was finde ich emotional mit das Aufreibendste überhaupt ist, finde ich es sowieso schon schwierig, mit dem eigenen Hund Emotionen ja schon zu steuern. Also ich habe das ja auch schon bei Leuten, die ihren Hund schon länger als das erste Jahr haben, oft, dass die dann sagen, wenn ich dann beispielsweise mit denen trainiere, dass sie halt ihre Emotionen bei sich behalten und eben sich nicht von der Energie des Hundes so anstecken lassen, egal in welche Richtung die geht, dass ich finde, dass es mit dem eigenen Hund sehr schwierig ist. Also selbst ich als Hundetrainerin, wenn mein Hund zum Beispiel gestresst ist oder sowas, dann fällt mir das auch schon sehr schwer, nicht mit gestresst zu sein und ruhig zu bleiben. Und im ersten Hundejahr prasseln da ja noch ganz, ganz viele andere Emotionen auf einen zu.
Ja, absolut. Es gibt auch so einen schönen Spruch, den sagt man so salopp, aber da ist, finde ich, doch viel Wahres dran. Ne? Also Stress läuft die Hundeleine runter, aber auch umgekehrt natürlich wieder rauf. Und wir leben einfach in einer Beziehung zueinander, miteinander. Und gerade im ersten Jahr baut sich dadurch über diese Beziehung, die wir führen, auch ganz viel Bindung auf. Und steht ja auch so gefühlt in jedem Hundebuch. Ne? Sieh zu, dass du eine gute Bindung zu deinem Hund aufbaust. Und ich finde, dieser Satz baut ja schon extrem viel Druck auf. Weil natürlich, das wollen wir haben. Also es ist ja nicht nur, dass wir es haben müssen, in Anführungsstrichen, sondern auch, dass wir es wirklich haben wollen. Und wir wollen eine gute Hundemutti und ein guter Hundepapi sein. Und was müssen wir dafür tun? Und wir müssen uns aber eingestehen, dass wir Fehler machen können, dürfen, sollen. Also auch an der Fehlerquote lernen wir. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Aber eben auch, dass wenn man etwas tut, dann passieren einfach Kollateralschäden. Manchmal sind die gut. Natürlich sind die Ergebnisse super und manchmal sind sie halt nicht so gut. Das ist schwer, finde ich, da so mit sich nicht ins Gericht zu gehen und zu sagen, Haken dran, morgen mache ich es besser. Das ist ja so ein bisschen das Ergebnis, an dem wir Hundetrainer auch immer wieder arbeiten, um unsere Kunden zu motivieren, wie sie mit ihrem Hund umgehen sollen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns als Trainer hinstellen und sagen, jo, das war mal richtig Mist, was du da gemacht hast, sondern es geht ja darum, aufzuzeigen, welche besseren Optionen da sind, die sich für den Hund und für den Hundehalter, also für beide, besser anfühlen, damit sie eben entspannt ihren Alltag genießen. Und da heißt es eben genau hingucken. Und durch dieses genau hingucken sind wir aber oftmals so, ich finde auch in der deutschen typischen Fehlerkultur, dahingehend unterwegs, dass wir einfach alte Glaubenssätze mitschleppen, wo es noch viel um Schuld geht. Und jeder weiß, wie sich das Gefühl von Schuld anfühlt. Das ist nicht schön. Es lähmt auch sehr häufig. Man fühlt sich hilflos. Man hängt da in so einer Spirale drin. Und das sollte aber eigentlich längst überholt sein. Ist es aber in vielen Köpfen noch nicht. Und auch Scham beispielsweise, wo mittlerweile auch nachgewiesen ist, dass es in mehreren Generationen auch vererbbar ist. Also wir tragen den ganzen Rotz der letzten Generation ja irgendwie noch mit. Das heißt, wir können da gar nicht so aus unserer Haut fahren, wie wir es gerne vom Kopf her vielleicht wollen und sagen, jetzt ist total logisch, was Celine und Tina da sagen. Aber das Gefühl, ne, unser kleines Urgesteingehirn da oben, das limbische System, das sagt, vor 1000 Jahren habe ich dabei irgendwie was anderes gelernt zu dem Thema. Und diese Gefühle kommen tatsächlich immer noch irgendwie hoch.
Ja, und ich meine, jetzt mal unabhängig von dem Fass, was man ja schon fast aufmachen kann mit schau dir deine Vergangenheit an und arbeite deine Themen auf, was ja immer Einfluss darauf hat, finde ich, ist lustig, dass du jetzt das Wort Charme genau in dem Moment angesprochen hast, als ich an das Wort Charme gedacht habe, weil ich so dachte, ja, sich da
So.
dieses Gefühl zu haben, mir ist das peinlich, dass mein Hund das noch nicht
Ja.
kann oder dass mein Hund jetzt vielleicht zu dem anderen Hund hinrennt oder und das ist
Oder auch,
natürlich.
dass ich es nicht besser kommunizieren kann meinem Hund
Genau,
gegenüber. Ja.
und also ich kann allen Menschen da draußen sagen, ich als jemand, der bestimmt, oh, ich will jetzt nicht lügen, aber safe mehr als 10.000 von Euro in ihre Ausbildung gesteckt hat, selbst ich stehe mit meinem Hund manchmal, also in den letzten 10 Jahren stand ich bestimmt viermal an dem Punkt, wo ich dachte, ich möchte diesen Hund gerade einfach kurz mal abgeben und ich möchte, dass es jetzt gerade mal nicht passiert ist. Und ich wirklich zu meinem Hund gesagt habe, mehr oder weniger, geh jetzt mal ins Wohnzimmer, ich brauche jetzt gerade mal 5 Minuten Abstand von dir. Es ist normal, weil es passiert, weil es sind Individuen und es ist einfach so, dass manchmal Situationen sind, wo wir einfach nicht drinstecken und bei manchen Leuten haben das mehr, manche weniger. Ich finde auch, man sollte einfach auch nicht drüber urteilen, wenn ich Leute sehe, die einen Hund haben mit einem Problem, du weißt nicht, was dahinter steckt. Aber letztendlich ist es auch meine Aufgabe, damit umzugehen. Und zu sagen, so, und jetzt mache ich da was Bestes draus und ich lerne daraus und ich schaue, was ich eben besser kommunizieren kann, wo ich daran arbeiten kann. Und dann wird das auch. Und ich glaube, das ist so diese Mischung zwischen meine Erwartung haben, vielleicht die auch am Anfang, vor allem im ersten Lebensjahr, nicht ganz so hoch zu stecken. Und dann auch zu sagen, ich gebe dem Ganzen Zeit, ich gebe mir Zeit und ich verbessere es. Ich arbeite dran. Ich glaube, das sind die besten Sachen, die man machen kann. Und bitte, bitte, bitte nicht vergleichen mit anderen.
Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, damit hast du es eigentlich schon schön auf den Punkt gebracht. Denn Zeit ist so ein fieser Stressfaktor. Wir meinen ja, das muss jetzt alles sofort laufen, weil wenn wir es jetzt nicht verhindern, dann wird es später eine Katastrophe. So denken wir ja. Ein Hund denkt ja ganz anders. Und wir setzen uns selbst damit unter Druck, wenn der Hund nach ein paar Tagen irgendwie gefühlt noch nicht stubenrein ist oder wenn, weiß ich nicht, der macht nach 2 Wochen immer noch keinen Platz oder wie auch immer. Das sind jetzt Kleinigkeiten im äußeren Erscheinungsbild, weil unterm Strich, mein Gott, ob der jetzt Platz macht oder nicht, heute oder nächste Woche, das spielt keinen Unterschied. Vom Gefühl her macht das aber einen Riesenfass bei uns auf. Und das zieht sich ja weiter durch den gesamten Alltag, weil dann kommt ja auch noch eine fröhliche Pubertät, die irgendwann kommt und dann sagt er, und nö, habe ich noch nie gehört, mache ich nicht. Und das zieht uns ja teilweise auch den Boden unter den Füßen weg, weil wir sagen, Alter, was ist denn hier die letzten Wochen passiert? Der Hund geht ja völlig außer Kontrolle. Und das sind einfach Ängste, die bei uns aufploppen, es nicht kontrollieren zu können. Dann gekoppelt mit einem Zeitdruck, fokussieren wir aber nicht die Lösung, sondern wir unterstützen das Problem an dieser Stelle, weil wir uns noch mit Zeit unter Druck setzen. Und da müssen wir auch, also kann ich nur empfehlen, davon einfach sich zu lösen und zu sagen, na, vielleicht kann man da eher rangehen, dass man sagt, wie viel Zeit habe ich jetzt wirklich, die ich dem Hund ohne schlechtes Gewissen in meinem Alltag und gleichzeitig aber in einer Regelmäßigkeit widmen kann. Und es kann gut sein, dass man sagt, ich habe nur 10 Minuten am Tag, aber in diesen 10 Minuten kann man richtig was arbeiten. Man kann an der sozialen Kommunikation arbeiten, man kann kleine Übungen machen, alles Mögliche. Das darf auch bunt gemischt sein. Es ist einfach eine Beschäftigung, die ich einfach konsequent mit meinem Hund mache. Und die ist unglaublich ergiebig, aber ohne, dass ich dann diesen Druck habe. Und das Schöne ist, wenn ich es schaffe, die ersten, ja, 3, 4 Wochen mit meinem Hund zu arbeiten, 10 Minuten am Tag, ohne, wie gesagt, da gleich so einen Marathon rauszumachen, sagt unser Gehirn auch irgendwann, cool, das macht Spaß. Und wenn ich so eine Einheit mal vergesse, erinnert unser Gehirn uns auch dran. Also da kommt eine Routine ran. Und das ist Druckfreiheit. Und darüber kann ich mich auch so ein bisschen wieder fangen, weil viele Hundehalter haben dann Sorge, wenn sie irgendwann in die Hundeschule kommen, dass die Trainer auch sagen, jetzt hier, da müssen wir jetzt aber dringend loslegen, weil sonst kommt zu starkes Jagdverhalten, sonst kommen die anderen Hormone durch, sonst wird er völlig unkontrollierbar und so weiter und so fort, was meistens auch so nicht unbedingt richtig ist. Ja, das muss einfach tiefer analysiert werden. Es gibt Tendenzen, aber wir lösen das Problem nicht über einen Zeitdruck, den wir uns machen, sondern über Klarheit von dem, was wir wollen und eine Struktur, die wir gemeinsam mit dem Kunden und mit dem Hundehalter eben erarbeiten, um zu sagen, wie erreichen wir dein Ziel, über welchen Weg? Und das nimmt viel Druck.
Was würdest du sagen, ist so im ersten Lebensjahr das, was am meisten Stress macht?
Ich glaube tatsächlich, dass, worüber wir schon sprechen, dieses Unterdrucksetzen seiner eigenen Person. Das sind die Hundehalter selbst. Der Hund zeigt lustiges Verhalten im ersten Jahr. Das ist so. Da kommt einfach, das ist wie ein Kleinkind. Die kommen auf lustige Ideen und das ist auch erstmal richtig, weil die brauchen ein Neugierverhalten, um selbstsicher zu sein. Die erkunden ihre Welt und das Gemeine in Anführungsstrichen ist immer, wenn man sich einen kleinen Welpen holt, die ersten Tage, ist er einfach noch zurückhaltend, weil er sagt, okay, du bist gekommen, du hast mich in so ein Ding mit vier Rädern gesetzt, wir sind irgendwo hingefahren,
Und
alle
jetzt komme ich nicht
Gerüche
mehr nach
sind
Hause.
fremd und jetzt komme ich nicht mehr nach
Ich
Hause.
wurde
Ich bin
entführt.
genau. Also, was kann ich machen? Ich bin erstmal friedlich und orientiere mich an dem, was ich kenne, und das bist jetzt du. So. Und dann ist er total niedlich und so ein bisschen, was sagte letztens ein Kunde, das fand ich ganz niedlich. Er sagte zu mir, ich habe gerade hier voll den Papa-Blues mit meinem Welpen. Und wir selber sind da auch süß und hormongesteuert und. Alles ist sehr emotional. Der Hund ist emotional, wir sind es. Und das ist erstmal so eine kleine rosa Wolke. Und nach ein paar Tagen fängt es aber an, dass die Hunde selbstsicherer werden. Und das ist gut und das ist richtig so. Und dann werden sie älter und dann durchlaufen sie verschiedene Phasen in der Sozialisation, in der Habituation. Sie werden eben an verschiedene Dinge gewöhnt. Sie wissen, wie Tagesabläufe sind. Sie wissen unsere Stärken, sie wissen um unsere Schwächen. Und je nach Alter probieren sie sich darin aus. Achtung, die steigen nicht mit uns in den Ring. Die wollen sich nicht messen, wer ist jetzt der geilere Bock von uns, sondern es geht darum, was geht? Kann ich das machen oder kann ich das nicht machen? Kann ich nicht machen? Okay, dann wiederhole ich noch zweimal und dann habe ich es auch kapiert, dann
Wenn
lasse
ich
ich auch.
Pech habe, 10 Mal.
Genau, wenn ich Pech habe, 10 Mal, aber dann scheint es ja auch irgendwo zu gehen, ne? So. Und das ist so der Job des Hundes. Und diesen Job hat er ja auch tatsächlich, bis er seine soziale Reife erreicht hat. Dieses Lernen ist extrem wichtig für ihn. Und von sozialer Reife sprechen wir nicht nach 6 Wochen, sondern tatsächlich in den Bereichen, wo es darum geht, dass der Neokortex, also der Teil des Gehirns, ausgebildet ist, der auch so ein bisschen ihn ins Erwachsenenleben schickt. Also wenn wir das jetzt mal unterscheiden, Welpenzeit, limbische System, alles emotional, dann kommt die Pubertät, die macht unter anderem macht unseren Hund lebensfähig für die Langstrecke, dass er sich zukünftig auch vermehren kann, dass er den Genpool halten kann und so weiter. Dafür kann er aber nicht gefühlsbeduselt sein. Das ist so ein bisschen wie bei uns, ne? Wenn wir irgendwie verknallt oder verliebt sind, das ist alles irgendwie rosarot und man sieht die ganzen Fehler des
Und wir
Partners
sind nicht
nicht.
mehr in der Lage,
Und wir sind
klar
genau
zu denken.
richtig, richtig. Und dann das Erwachen kommt erst später, aber da sind wir dann
Ich
auf
würde
der
sagen,
Lang.
so halbes Jahr bis Jahr, oder?
Ja, also man sagt, glaube ich, auch sogar tatsächlich bei uns Menschen, so nach 2 Jahren ist so diese völlige rosa Wolke irgendwann weg. Und dann wird es irgendwie tiefer. Und dann hängen wir aber meistens auch schon irgendwie drin, ne? Aber dann sind wir mehr mit Verantwortung auf der Langstrecke unterwegs. Aber eben zurück beim Hund, da sieht es eben so aus, dass dieser Neokortex, dieser Bereich, so man vermutet, zwischen 18 und 24 Monaten ausreift. Ja, und dann ist er in der Lage auch, ich nenne es jetzt mal überspitzt vermenschlicht gesprochen, auch die Verantwortung für Familie, Nahrungsbeschaffung, Territorium und so weiter biologisch betrachtet zu übernehmen.
Ohne wissenschaftliche fundierte Kenntnisse. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass bei den Hündinnen das so um die 3 Jahre rum ist. Und was ich auch immer wieder mitkriege und beobachte, ist, dass, also ich rede jetzt von intakten Hündinnen, dass wenn die so durch in dem 3. Jahr so durch Läufigkeiten gehen, dass ganz oft mit den Läufigkeiten oder nach den Läufigkeiten dann auch noch mal plötzlich so eine Verhaltensänderung kommt, die Leute ganz oft erschreckt, weil sie auf einmal eben zum Beispiel mit sich zieht, ich will jetzt nicht mehr mit jedem spielen und ich will jetzt
Richtig.
nicht mehr zu jedem Kontakt haben und ich finde jetzt auch nicht mehr jeden geil und ich schicke auch mal jetzt andere weg und dann heißt es auf einmal so, oh, die ist jetzt auf einmal so aggressiv und nee, aber die ist erwachsen geworden und die
Die
hat,
ist klar.
ja, die ist klar und die weiß jetzt auch langsam so, die Scheiße mache ich nicht mehr mit, wie bei uns, wenn wir dann die Beziehungen nach und nach hinter uns bringen, dass man dann irgendwann so sagt, so, oh, okay, ich habe daraus jetzt gelernt und das brauche ich jetzt nicht nochmal. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, dass man halt wirklich dann auch vielleicht sagt, ja, das ist okay, die wollen jetzt nicht mehr jeden Scheiß und jeden Quatsch mitmachen. Und ich persönlich muss sagen, ich mag das. Also ich finde das auch angenehm, wenn mein Hund nicht mehr mit jedem spielen will und nicht mehr zu jedem hin will und nicht mehr alles toll findet.
Absolut. Biologisch betrachtet ist das ganz großes Kino und da können wir uns auch eine ordentliche Portion von abschneiden. Wir haben unsere Moralvorstellung, wie geht man mit anderen um? Und das übertragen wir auf den Hund. Der Hund ist da aber ein bisschen anders gepolt. Der sagt einfach, wenn ich jetzt ein Problem mit dir habe, dann kläre ich das jetzt mit dir. Ich nehme
Was
das
sehr
nicht,
gesund ist.
was total gesund ist. Was total gesund ist. Ne? Es ist immer natürlich eine Frage, wie bei uns Menschen auch, der Ton macht die Musik. Wir können über alles reden. Ne? Das muss man nicht aggressiv tun oder ähnliches. Aber Hunde machen es ja, wenn wir unsere Hunde beobachten, in der Intensität, die für diesen Kontext angemessen ist. Ne?
Im Idealfall.
Im Idealfall, wenn die gut sozialisiert sind, ist das eigentlich genau dieser Kontext, wo ein Hund sagt, so stopp, Grenze hier, und damit ist das dann irgendwie durchgeklärt. Was machen wir Menschen? Wir schlucken das Ganze, dann arbeiten wir es irgendwie im Kopf ein paar Tage durch, sind vielleicht beleidigt oder überlegen, wie könnte ich das machen? Ich fühle mich nicht gut, und entweder sage ich anschließend doch ja, obwohl ich nein meine, damit geht es mir nicht gut. Das macht biologisch überhaupt gar keinen Sinn. Wir schrotten uns selbst. Und das sind die Thematiken, die ein Hund einfach nicht mitmacht, über die wir aber dann teilweise entsetzt sind. Wenn also dann, ich nehme jetzt mal wirklich den Klassiker, der süße Golden Retriever, der nach wie vor irgendwie immer noch auf diesem Thron sitzt, er dürfte ja keine Aggression zeigen, das Gerücht höre ich immer noch wieder, weil es ja ein Golden Retriever ist. Er hat einfach, er wird für ein Will to Please gemacht, gezüchtet. Das ist schön, aber was passiert denn, wenn dieser Hund keine Aggression zeigt? Aggression ist nicht böse. Aggression ist ein kommunikatives Regulativ. Er kann damit Grenzen setzen. Und wenn solche Hunde jetzt zukünftig nicht mehr knurren, aber in Konfliktsituationen kommen und sie können Aggressionsverhalten nicht mehr zeigen, dann sind sie nicht überlebensfähig. Punkt.
Und ich mache ja diese Kindergeburtstage mit Hund, wo ich Kindern quasi, die haben süßen so Hundekommunikation erkläre. Und ich habe das dann auch ganz oft, dass ich die Kinder dann frage, wie zeigen wir Menschen, wenn wir was nicht möchten? Und in der Regel antworten die Kinder immer als allererstes, ich sage, ich mag das nicht. Oder ich sage, stopp. Oder ich gehe weg. Ja, also ja, ich erlebe auch Kinder, die gleich schlagen und treten nennen, aber letztendlich ist das erstmal die erste Intention. Und dann, wenn ich dann frage, ja, und was macht ihr dann, wenn das nicht respektiert wird? Was macht ihr, wenn jemand darauf nicht achtet und dann nicht aufhört? Und dann kommt meistens, ja, dann schubse ich auch mal oder dann haue ich auch mal oder ich wehre mich dann, ne? Und wenn ich dann aber frage, wie ist das beim Pendant zum Hund? Also wie macht der Hund das? Dann wird in der Regel immer gesagt, die knurren und die bellen. Und wenn ich dann aber erkläre, dass Knurren und Bellen letztendlich schon das ist, was wir Menschen als Schreien und Wehren und so vielleicht machen und dass auch Hunde höflich sagen können, ich will das nicht, finde ich, sieht man Aggression unter einem ganz anderen Kontext. Weil für ein Kind ist es total nachvollziehbar, dass wenn es sagt, hör mal zu, ich finde das blöd, ich möchte das nicht und ich finde das nicht gut und das ignoriert wird, dass dann die logische Konsequenz dann ist zu sagen, hey, ich will es nicht und anfängt zu schreien oder sich anfängt zu wehren. Und eigentlich möchten wir das ja auch, weil es ist eine Grenze. Aber wenn der Hund eine Grenze setzt und der macht, macht er ja auch nicht selten in dieser Aggression dann, weil alles andere vorher ja schon nicht gesehen wurde und nicht gehört wurde, finde ich es eigentlich dann kann man es mehr als etwas sehen wie, oh krass, guck mal, mein Hund, der hat jetzt geknurrt, der hat jetzt gebellt, der, keine Ahnung, war jetzt aggressiv, wie man auch es immer jetzt dann definiert. Ich habe eine Grenze überschritten, wir haben da ein Problem, wir müssen darüber sprechen. Und dann finde ich, kann man es neutraler sehen, nämlich einfach nur als eine Kommunikationsform, dass für jemanden eine Grenze erreicht ist und man daran arbeiten muss und sich das vielleicht anschaut und sagt, okay, hey, wieso ist es für ihn eine Grenze? Ja, was macht es aus? Hat er mir vielleicht schon vorher mehrfach gesagt, er möchte es nicht und ich habe es nicht gesehen? Ja, solche Sachen halt. Und dann finde ich das einfach, kann man nochmal einen anderen Blickwinkel einfach auf diese ganze Sache bringen. Was würdest du sagen, was würdest du Menschen mitgeben, wenn es so um dieses Thema geht, was ja ganz häufig ein Thema ist, dieses, mein Hund muss funktionieren. Vor allem im ersten Hundejahr funktioniert ja gar nichts. Was gibst du solchen Leuten mit an die Hand?
Auch hier tatsächlich Druck rausnehmen und sich auch immer in die Situation des Hundes hinein versetzen. Das vergessen wir häufig, weil wir einfach sehr planungsmäßig unterwegs sind. Wir managen alles, wir organisieren das, wir können uns das in unserem Alltag vorstellen, der Hund nicht. Und die wichtigste Frage, die ich dann immer gegenstelle meinen Hundehaltern, ist: Kann der Hund nicht oder will der Hund nicht? Und tatsächlich stellen wir gerade im ersten Jahr oftmals fest, er kann nicht. weil es ihm nicht beigebracht worden ist. Und diesen Punkt haben wir oft übersprungen, weil wir davon ausgehen, dass unsere Handlung logisch war. Unsere Handlung ist aber aus Sicht des Hundes nicht logisch, wenn wir nicht den entsprechenden Pakt geschlossen haben und gesagt haben, du, ich habe mir jetzt mal wirklich mal jeden Tag ein paar Minütchen Zeit genommen, um dir diese Übung oder das, was ich mit diesem Signal verbinde, auch wirklich zu vermitteln. Und das ist einfach ein großer Unterschied. Und das finde ich eigentlich, das ist ein total schöner Moment, wenn wir darüber den Druck rausnehmen, den Hundehalter vor uns haben, der dann auch anschließend sagt, weißt du was, Tina, hast recht gehabt. Ich habe etwas verlangt. Das ist so ein bisschen, ich habe gerade Abituraufgaben verteilt an einen Grundschüler. Ja, und das, wenn das einmal auch bei einem selbst durchgesickert ist und da das Verständnis da ist, dann wird vieles wieder ein bisschen leichter. Also auch aus Sicht des Hundehalters. Nicht, weil der Hund jetzt irgendwie, der hat jetzt zu dem Zeitpunkt nichts gelernt, das hat sich nicht verändert. Der Halter hat aber verstanden, dass einfach ein Zwischenschritt nötig ist und er für diesen Zwischenschritt verantwortlich ist. Und damit wird er aber auch wieder handlungsfähig. Und das ist für einen Hundehalter ganz wichtig, aus dieser Hilflosigkeit zurückzukommen. Denn der Hundehalter ist ja nicht genervt oder unsicher, weil oder sauer, weil er jetzt sich mit dem Hund anlegen will, sondern das entsteht aus einer Hilflosigkeit heraus.
Es gibt ein Experiment von Elizabeth Newton und da ging es darum, dass Personen ein bekanntes Lied, die im Kopf haben, auf den Tisch klopfen sollten. Und die andere Person sollte das erraten. Also welches Lied ist gemeint? Und die Klopfenden waren zutiefst davon überzeugt, dass die Zuhörer dieses Lied erkennen müssen.
Weil sie die
Weil es,
Melodie im Kopf haben, ne?
ja, weil sie es im Kopf hatten.
Genau.
Und das Lustige war einfach, dass das Ergebnis war, dass die Klopfenden einfach immer aggressiver wurden, weil sie gedacht haben, wie kannst du so dämlich sein? Das muss man doch hören. Und man schätzte am Anfang, dass die Zuhörenden etwa 50% der Lieder richtig erkennen würden. Zum Schluss waren es aber bei 120 Versuchen nur 2,5%, nämlich drei Codis erraten konnten. Und es war total krass. Und diese Erkenntnis aus dieser Studie war oder zeigte diesen Fluch des Wissens. Also das heißt, wenn jemand etwas weiß, dann kann er sich schwer vorstellen, dass der gegenüber ist, das eben nicht weiß. Und dass die Klopfenden hören das in ihrem Kopf, für die macht das total Sinn, aber der andere kann das einfach nicht erraten. Und das führt ganz oft zu Unsicherheit, Überforderung, Selbstzweifel und so weiter. Und das finde ich total interessant, weil ich finde das ein schönes Beispiel zum Thema Welpen jetzt, weil wir in unserem Kopf haben, das ist doch logisch. Du musst das doch verstehen. Ich habe dir das doch jetzt gezeigt. Aber wie frustrierend das eigentlich auf der anderen Seite sein kann, das ist manchen gar nicht klar. Und ich mache das ganz gerne, weil wir hatten das letztens in einer Stunde, da ging es darum, dass das Interesse da war zum Thema Klickern. Dann habe ich gesagt, klar, ich kann euch gerne zeigen. Ich finde es ja auch eine tolle Sache, vor allem für Tricktraining. Ich finde, man kann es ja auch im Alltag nutzen. Und dann habe ich das allen mal gezeigt. Und ich mache das ganz gerne, dass ich dann die Leute klicker erstmal. Und wir haben das dann gemacht und dann haben wir vier Pylonen aufgestellt. Und wir waren vier Leute in der Gruppe und drei haben sich eine Aufgabe überlegt. Und Person 4 sollte das dann nur durch Klickern, also so Topfschlagen-Prinzip, ne? Klick ist richtig und nicht klicken ist falsch, einfach nachmachen. Und wir hatten dann eine Sache wie, keine Ahnung, Lauf von Pylone 1 zu Pylone 2 und lauf einmal von rechts nach links um die Pylone rum und stell dich dann auf ein Bein, zum Beispiel. Und es war wirklich für die Leute so frustrierend, weil sie da standen und nicht wussten, was man will. Und das ist halt was, was ich total wichtig finde, diese Erkenntnis zu wissen, okay, wie ist das eigentlich auf der anderen Seite? Wie ist es, wenn man etwas nicht versteht und es für einen keinen Sinn macht und überhaupt gar nicht logisch ist und da mal dann drauf zu kommen? Und das finde ich halt einfach, dieses, ne, Perspektivwechsel kann da echt helfen.
Unglaublich. Und wie gesagt, vor allen Dingen eben nur erstmal, um Verständnis mitzubringen und Erklärung. Wie gesagt, das muss nie eine Entschuldigung für irgendwas sein, um Gottes Willen, auf beiden Seiten nicht. Sondern es geht darum, Verständnis zu haben. Und dann ist oftmals ein Damm gebrochen. Dann kommt eine Entspannung rein, eine Lockerheit rein. Und dann geht auch plötzlich Training ganz schnell oder auch die neuen Ziele werden dann schneller und besser umgesetzt. Genau richtig.
Was würdest du sagen, wie können Hundehalterinnen echte Probleme von erhöhten Ansprüchen unterscheiden?
Ich denke, indem man sich mit dem Hundetrainer austauscht und hinsetzt und diese Themen alle einzeln durchspricht, weil der Hundetrainer kann noch mal ein gutes Feedback geben, wenn man jetzt sich die Bedürfnisse des Hundes anguckt. um auch zu schauen, was bringt der Hund eigentlich mit, welche Bedürfnisse hat das, um entspannt den Alltag genießen zu können. Und welche Bedürfnisse habe ich als Mensch, um den Alltag entspannt genießen zu können. Das ist so mein Job als Hundetrainer, da eine Balance erstmal zu hören und dann diese Balance herzustellen. Und dann eben auch offensichtlich zu besprechen, ist das jetzt wirklich ein Problem, was der Hund hat und wo es dann im Umgang mit dir und Dritten zu Problemen kommen kann, die einfach auch angegangen werden müssen. Oder ist es vielleicht ein Problemchen, was wir schneller gelöst bekommen? Oder ist es wirklich ein Luxusthema, bei dem wir umgekehrt auch nochmal als Trainer sagen müssen, du pass mal auf, das, was du dir gerade wünschst, das ist nicht das, was dir der Hund bietet. Und da müssen wir vielleicht auch manchmal ein Veto einlegen und so ein bisschen als Anwalt des Hundes auftreten, dass man dann auch sagt, nee, so darf sich der Hund an dieser Stelle auch verhalten. Das ist biologisch wirklich sein sinnvolles Verhalten. Und das, was du dir wünschst, ist nicht das, was ein Hund mitbringt. Also wir räumen so ein bisschen, wir sortieren so ein bisschen. Und da ist es aber immer sinnvoll, das Gespräch mit dem Hundetrainer zu suchen, weil, das kenne ich von mir selbst auch, also auch irgendwie in anderen Themen, man schlurrt die eigenen Probleme so mit und bewertet diese. Und das wird im Kopf ja immer bunter. Das Problem wird dann ja auch irgendwie gefühlt immer schlimmer, wenn man sich nicht austauscht. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, der einem irgendwie auch mal den Kopf wäscht und sagt, so, also ne, positiv wie auch negativ. Ich bin so vom Typ her, mir kann man auch sagen, so, pass mal auf, Dina. Jetzt drehe ich mal einmal wieder um 90 Grad nach links und jetzt guck mal wieder nach vorne und dann sieht die Welt halt auch wieder viel, viel besser aus und jetzt stell dich mal nicht so an. Da ist aber jeder unterschiedlich und jeder braucht so ein bisschen seinen Sparring-Partner. Und da kann man aber eben schauen, welche Funktion hat eben auch da der Hundetrainer für mich und der hat aber eben auch das nötige Fachwissen, um es bestmöglich richtig einsortieren zu können, um zu sagen, nee, das ist jetzt wirklich ein Problem, was du in Anführungsstrichen hast, nicht der Hund. Und das wird er dir erfüllen, wenn, oder er wird es nicht erfüllen, oder er sollte es auch nicht erfüllen.
Was würdest du denn den Leuten sagen, wenn sie dann fragen, wieso klappt das denn bei anderen und bei uns nicht?
Richtig. Tatsächlich nicht auf andere gucken, weil andere Teams sind andere Teams. Punkt. Da sind andere Persönlichkeiten. Der Hund ist eine andere Persönlichkeit, der Halter ist eine andere Persönlichkeit. Und allein schon, wenn ich meinen Hund an eine andere Person zum Trainieren oder zum Gassi gehen oder im Alltag geben würde, sehe das so aus, dass auch die andere Spielregeln bräuchten, als ich es mit meinem Hund brauche. Weil ich eben anderer Typ bin als derjenige, der dann vielleicht meinen Hund kurzfristig führt. Also nicht woanders hingucken, sondern hier wieder so ein bisschen vor der eigenen Tür fegen, und zwar im positiven Sinne, um zu schauen, was brauche ich, was braucht der Hund, damit wir das erreichen, was wir gemeinsam wollen.
Was ich ja immer ganz schlimm finde, sind, weil ich sie auch einfach nutze, soziale Medien. Weil ich bin zwar immer ein Freund davon, mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr viele, die wirklich realistische Videos drehen, allerdings nicht selten mit einem riesigen Shitstorm dahinter. Aber was man halt sehr, sehr häufig sieht, vor allem finde ich mit Arbeitshunden, sind diese Videos, wo die Hunde wirklich exakt hören, alles perfekt machen. Videos, wo die Welpenzeit total verniedlicht wird, wobei ich sagen muss, es gibt auch wirklich einfach grundliebe Welpen, die wirklich, also ich hatte mal eine Bekannte, die hat einen Welpen, der hat nichts in den Mund genommen. Also der hat Spielzeug in den Mund genommen, aber der hat nicht viel gekaut. Der hatte seine Kauartikel und hat dann gekaut. Und das war's. Der hat auch nicht bei den Kindern irgendwo reingeschnappt und sowas, ja. Es gibt halt auch Ausnahmenhunde. Ich habe die Mutter von einer Trainerkollegin hat einen Zwergspitz, einen Pomeranian. Und wir wissen, wie die charakterlich sind. Dieser Hund will nur existieren. Mehr will der nicht. Der will kuscheln und der will existieren. Und wenn der irgendwie mal gezwungen wird, etwas zu tun, was vielleicht in seine Art passen würde, dann ist er schon so, nee, kann ich jetzt bitte wieder zurück, kann ich mich jetzt bitte wieder hinlegen und schlafen und keine Ahnung. Und deswegen, es gibt diese Ausnahmen, aber man darf es halt einfach nicht vergleichen. Und das sind genau halt leider die Personen, die dann auf dem Internet sitzen und sagen, also bei mir hat es so und so halt richtig gut geklappt und du musst es halt einfach genauso machen wie ich und dann hast du kein Problem. Und das finde ich sehr fies.
Ja, das funktioniert nicht. Also das sind genau die Thematiken und das würde ja auch unterm Strich bedeuten, es würde keine Hundetrainer mehr gebraucht oder auch in anderen Fachrichtungen. Also, schöne Beispiel, weil, glaube ich, jeder Friseur wird sich daran erinnern, wie war es denn zu Corona-Zeiten, als wir uns die Haare alle selbst geschnitten haben. Und anhand von YouTube-Videos und das, also ich gehöre auch zu den Leuten, die sich dann mal per YouTube angeguckt haben, wie man das wohl machen könnte. Und es sah bei mir auch anders aus als auf dem Video. Und man läuft dann anschließend, als man durfte, wieder zum Friseur. Und ich glaube, das Internet ist wichtig und das Internet ist auch cool. Aber ich glaube, wir müssen immer unser eigenes Köpfchen einschalten und zu sagen, was davon passt jetzt für mich und meinen Hund. Ich muss reflektieren, ich muss schauen, was sich gut anfühlt. Und da darf ich einfach nicht sagen, Mensch, das sah irgendwie so hübsch bei der fröhlichen Dame im Hintergrund aus. Die war so sympathisch und da passt das, aber es passt einfach bei mir nicht. Ich muss es reflektieren und die Ideen dort zu sammeln, finde ich gut. Und ich finde das auch geil, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, du, ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut, da haben die das so und so gemacht. Und jetzt kommt aber das Wichtige. Dann kommen die und fragen aber wirklich dann die Fachpersonen. Das heißt, die fragen bei mir nach und sagen, meinst du, das ist was für unseren Hund? Und weißt du, dann können wir das auseinanderziehen. Und dann wird es auch richtig cool, weil der Kunde da einfach auch schon ein tolles Verständnis dann für hat und mitbringt. Aber nicht einfach machen und dann 5 Wochen rumkämpfen. Der Hund ist frustriert, man selber ist frustriert und sagt, ach, war doch doof.
Und man darf auch nicht vergessen, finde ich, bei allem, dass die YouTube-Videos nie zeigen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wenn
Nee,
ich
gar nicht.
Hunde sehe, die wirklich extrem viele Tricks können, die wirklich mega Leistung bringen, dann sieht das immer sehr schön aus, aber du weißt nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Wissen auch dahinter steckt. Das darf man auch nicht vergessen.
Absolut. Und du hast ja noch was ganz Wichtiges gesagt. Selbst bei diesen geilen Videos, wo wirklich alles funktioniert, wo du sagst, das war jetzt wirklich ein Schmuckfilm, ne? Das ist jetzt quasi hier der Bergdoktor und Rosamunde Pilcher in einem, ne? Was wir jetzt gesehen haben. Trotzdem hängt er einen riesen Rattenschwanz ein und irgendjemand haut ja trotzdem Shitstorm los. So, und das sind jetzt schon die guten Videos. Ja? Wie soll es denn jetzt einer Person gehen, die sich schämt, die echt ein Problem hat, die stellt sowas doch nicht ein, weil da geht dann der absolute Punk ab, weil irgendjemand anonym wieder meint, es besser zu wissen, ohne einen Ke Kontext zu sehen. Das ist doch genau das. Und das sind aber die Menschen, die es in der realistischen Welt, in der Überzahl gibt. So, und die trauen sich aber nicht, die Wahrheit hinzustellen, aus Angst davor, von irgendeinem wieder bewertet zu werden, der einfach übergriffig meint, ich habe das Recht an dieser Stelle dazu, dir sagen zu können, wie es besser geht, ohne dass ich dich kenne, ohne dass ich deinen Hund kenne, ohne dass ich euren gemeinsamen Lebensweg kenne. Das ist doch das eigentliche Thema. Ich habe letztens so einen geilen Spruch gelesen, habe ich gesagt, du könntest übers Wasser gehen, du könntest übers Wasser laufen. Und dann kommt trotzdem einer ums Eck, der sagt, bist du zu blöd zum Schwimmen? Wo ich gesagt, genau so ist es. Also irgendjemand findet was und das bringen die sozialen Medien mit. Und ich bin in dieser Nutzung her oder in diesem Bereich, wo ich sage, also ich nutze ganz wenig davon, weil es mir auch ordentlich ein bisschen auf die Eier geht, also so im privaten Bereich. Aber dass man eben sagt, also wenn, muss man da einfach ein dickes Fell haben und sagen, und es eben für sich reflektieren und zu sagen, was brauche ich, was kann ich für mich da rausziehen, was ist für mich interessant und wo möchte ich mich da einfach mit dem Profi darüber unterhalten.
Was würdest du denn sagen, welche Strategien helfen denn, emotional gesund durchs erste Jahr zu kommen?
Im Austausch zu bleiben und die erste Hürde zu nehmen, wenn man merkt, man fühlt sich hilflos oder man schämt sich, frühzeitig mit dem Hundetrainer seines Vertrauens drüber zu sprechen. Auch nicht mit 5 Nachbarn, auch nicht mit 20 Leuten auf der Hundewiese, weil es dann vielleicht nichts kostet, sondern nehmt euch einen Hundetrainer, sucht euch eine Person eures Vertrauens, eine Fachperson, die hat das gelernt. So, und die sollte hier an dieser Stelle gute Unterstützung bieten und ein Fels in der Brandung für einen sein. Und da darf gelacht werden, da darf gemeinsam geweint werden, da darf alles rund um den Hund aufgebaut werden. Und dann kriegen wir eine solide Geschichte hin. Und wie gesagt, nochmal Thema Zeit. Also mein salopper Spruch ist immer, der Hund braucht 3 Jahre, bis er erwachsen ist. Erste Jahr in die Höhe, zweite wächst er in die Breite und dritte in den Kopf. Und da ist einfach vieles dran, bis er seine soziale Reife hat. Und wenn wir uns daran jetzt mal zurückerinnern, wir kommen mit 13, 14 in die Pubertät. Ja, unsere Eltern haben das auch 13, 14 Jahre mitgemacht, bis wir die erste Pubertät haben. Die hat der Hund nach 6 Monaten erreicht. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld, bis wir einfach einen ordentlichen Reifegrad haben. Und das hat die Natur so vorgesehen.
Und ich glaube, wichtig ist vor allem im ersten Hundejahr kleine Erfolge feiern.
Ja, wahrnehmen auch. Erstmal überhaupt wahrnehmen. Also feiern ist ja schon fast Stufe 2, weil ja auch oft viele Dinge einfach überhaupt nicht erkannt werden, weil sie als normal angesehen werden, dass es gut läuft. Das ist unsere Norm, unsere Messlatte. Und die dürfen wir auch einfach mal ein bisschen nach unten schrauben.
Ja, und ich glaube, was ich halt oft erlebe im ersten Jahr, ist, dass die Wiederholungsrate unterschätzt
Ja.
wird. Dass es
Do it.
wirklich so ist, dass man sehr oft die Tendenz hat, davon auszugehen, wenn der Hund das jetzt ein, zweimal gemacht hat, dann muss der das doch jetzt können. Und ich versuche das immer wieder auf das Level von uns Menschen zu holen, wo ich wirklich sage, überlegt mal, wie lange ihr gebraucht habt, um schreiben zu lernen, auch wenn man das vielleicht ein bisschen vergisst. Aber wie lange ihr gebraucht habt, wie oft ihr jeden Buchstaben nachzeichnen musstet, bis ihr das irgendwann mal schreiben konntet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, ich erlebe das auch immer wieder, dass dann zum Beispiel so heißt, mein Hund, der kann auch nicht alleine laufen. Und dann frage ich genauer nach. Und dann heißt es, naja, wenn wir im Feld sind und es nichts ist, dann läuft er gut an der Leine. Aber wenn wir in der Stadt sind, auf dem Wochenmarkt, dann geht gar nichts. Und dann sage ich, ja, aber der ist 5 Monate alt oder 4 Monate alt. Für mich heißt das, dass dein 4 Monate alter Hund schon an der Leine laufen kann. Wenn der im Feld, wenn du an der Leine machst, locker an der Leine läuft, auf dich reagiert, wenn du stehen bleibst, ja, und gleich zu dir kommt, wenn ein Zug auf der Leine ist, dann ist der schon richtig weit. Das ist doch super. Und dann nochmal die Bedeutung darauf legen, du musst das langsam steigern. Der hat jetzt gerade 1 plus 1 gelernt und du stehst da und sagst, ja, aber die Abitursarbeit schafft er immer noch nicht. Und
Warum
da,
Depp?
ja, und dann sage ich auch, das ist zu schnell, zu weit. Und ich glaube, dass es ganz normal ist, dass man im ersten Hundejahr unglaublich viel Geduld aufbringen muss und dann auch gerne tendenziell ungeduldig ist, wenn man sagt, wieso schnallt ihr das nicht? Ich habe das doch jetzt schon dreimal erklärt. Aber wenn ich dann mich zum Beispiel darauf berufe, wie lange brauchst du, um einen Emotionsausbruch, nehmen wir mal an, du bist sauer auf deinen Partner, weil er irgendwas gemacht hat, was dir tierisch auf die Eier geht. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich habe dir das letzte Mal schon erklärt, dass ich das nicht gut finde, wenn du sauer wirst. Wieso bist du jetzt schon wieder sauer?
Genau, vor allem in dem Moment.
In dem Moment,
Großes Kino.
dann überleg dir mal, wie leicht es dir fällt, dann zu sagen, ah, weißt du was, Schatz, du hast total recht, du hast es mir das letzte Mal schon erklärt.
Gott sei Dank sagst du es jetzt. Jetzt kann ich wieder
Gott sei
atmen.
Dank weist du mich jetzt darauf hin. Ich danke, jetzt geht es mir besser. Ich habe mich jetzt auch direkt reguliert.
Genau, richtig. Adrenalin und Cortisol haben es sofort wieder in die Nebennieren
Habe
geschoben.
ich voll im Griff.
Genau. Es ist schön, dass wir dabei so herzlich lachen können. Also den Satz können wir gar nicht ernst ausführen, weil ich glaube, jeder nachvollziehen kann, wie es einem geht. Ja, aber genau das ist das. Das funktioniert nicht.
Ja, und ich glaube, ne, uns Menschen können wir Verhaltensweisen ja sogar noch erklären. Das fehlt ja beim Hund. Dem Hund können wir es nur zeigen, also auch irgendwo erklären, aber letztendlich auf eine andere Art und Weise als uns Menschen. Wir Menschen können auch noch Worte verwenden. Und das heißt noch lange nicht, dass wir es besser hinkriegen. Stell dir mal vor, wie leicht wäre die Welt, wenn man uns Menschen einfach erklären würde, hör mal zu, wenn du in der Situation so und so reagierst, dann funktioniert das nicht. Du musst einfach anders reagieren. Und wir Menschen dann sagen könnten, cool, danke für den Hinweis, werde ich das nächste Mal machen. Wie leicht wäre das? Und wenn ich dann darauf hinweise, dann wird den Leuten auch bewusst, wie schwer es sogar uns Menschen ja fällt, anders zu reagieren in einer Situation, wo wir normalerweise immer so reagieren. Und dann wird, glaube ich, auch öfters das Bewusstsein größer zu sagen, ah, okay, und meinem Hund kann ich es ja noch nicht mal erklären. Und ich erwarte jetzt, dass er auf einmal in einer Situation anders emotional reagiert, als er es bis jetzt immer getan hat. Und das ohne es ihm zu erklären. Und dann kommt meistens mehr Verständnis.
Richtig. Also entweder müssten wir alle Vulkanier werden oder eben, wie gesagt, hier auch nochmal hinschauen. Ganz wichtiger Sidekick vielleicht, Thema Impulskontrolle. Wir wünschen uns immer alle Impulskontrolle von unserem Hund. Witzigerweise haben wir die in den Momenten, wo wir es uns von unserem Hund wünschen, haben wir die meisten selber nicht. Das heißt, dann nehmen wir uns auch nicht zurück. Und die Frage ist, ab wann kann er impulskontrolliert reagieren? Das bedeutet ja nicht, dass ich ihm Sitz sage und er bleibt sitzen. Das tut er, weil ich ihm das sage. Es geht ja darum bei der richtigen Impulskontrolle, dass der Hund das ja auch von sich aus als geile Idee empfindet, sich selbst in einem erregten Zustand zurückzunehmen. Und dazu reichen Gefühle nicht aus, dazu braucht er den Neokortex. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Der kommt halt, ist halt erst später fertig, ausgereift. Und da habe ich beim Hund von 18 bis 24 Monate gesprochen. Übrigens noch ein kleiner Sidekick. Bei uns Menschen geht man davon aus, dass es zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr erst passiert. So, und wir meckern über unseren Hund und böse Zungen behaupten bei manchen Menschen noch später.
Oder nie.
Oder nie, genau. Kann auch alles passieren.
Ja, ich musste ganz schmunzeln. Ich hatte gerade eine sehr süße Situation. Ich habe jetzt eine neue Welpengruppe und wir hatten so ein bisschen ein Training für den Namen, wollte ich aufbauen. Ne? Dass der Hund vielleicht auch, weil das wird immer, finde ich, vergessen, den Namen zu trainieren. Also man trainiert Sitz und Platz, aber eigentlich möchten wir ja, also zumindest ich möchte, wenn ich den Namen meines Hundes sage, dass er mir Aufmerksamkeit schenkt und darauf wartet, dass jetzt etwas folgt, eine Ansage, was auch immer. Aber irgendwie trainieren wir das oft nicht. Wir gehen immer davon aus, das ist der Name des Hundes und wir benennen ihn, aber wir bringen ihm eigentlich nie bei, was er daraufhin tun soll, wenn wir seinen Namen sagen. So. Also habe ich gesagt, okay, wir machen eine kleine Übung. Und zwar, dass wir halt quasi erstmal fördern, dass der Hund uns anguckt. Ich mache das mal ganz gerne so: Leckerli ist die eine Hand und der Hund soll uns angucken. Und wenn er uns anguckt, kriegt er Leckerli. So, und wenn wir dann die Handlung des Anguckens haben, benennen wir das mit dem Wort, nämlich den Namen. So die Idee meines Trainings. Das heißt, ich fördere, dass mein Hund eine Handlung zeigt, damit ich gleichzeitig das Signal, in dem Fall den Namen, sagen kann. Und dann vielleicht auch irgendwann anfangen kann zu sagen: Ich sage den Namen und der Hund schaut mich an. Das war meine Idee dahinter. Und dann habe ich halt den Input gegeben, habe gesagt, naja, ihr könnt das anschauen und das Feedback geben und das um Erlaubnis fragen auch fördern, indem ihr das beispielsweise in den Alltag mehr einbaut. Ja, der Hund will was, er soll euch erst angucken und dann kriegt er es beispielsweise. So, und dann, oder wenn ihr mal spazieren geht jetzt mit der Maus und die dreht sich mal zu euch um eigenständig und schaut euch an, sagt doch einfach mal prima. Ja, fördert das ein bisschen, dass der Hund euch anschaut. So, das war meine Idee. Und dann schrieb mir eine Kundin, die hat einen Himbeerstrauch im Garten für ihren Labrador, einen Baum mit Leckerlis dran. Und dann sagte sie, so, ich habe das jetzt mit meinem Hund geübt und jetzt sitzt er vorm Himbeerstrauch und nimmt zwar nicht mehr die Himbeeren, aber jetzt sitzt er die ganze Zeit vorm Himbeerstrauch und beobachtet mich im Garten und wartet drauf, dass er dran darf. Und das fand ich irgendwie total süß, weil ich so dachte, okay, ist natürlich jetzt nicht Sinn der Sache, aber ich fand es irgendwie trotzdem schön, dass ich so sage, ja, aber ist doch irgendwie auch nett, dass er jetzt da sitzt, statt dass du einen Kampf mit ihm hast, dass er nicht an den Baum gehen soll und nicht alle Himbeeren runterfuttern soll. Ist doch lieber dann so als andersrum. Und ich fand das echt eine schöne Sache und habe so gedacht, ja, es ist auch eine Art von Kommunikation.
Mega. Ja.
Warte, jetzt muss man Fragen gucken. Was würdest du Hundehaltern empfehlen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie wirklich gar nicht weiterkommen und dass sie wirklich an einem Punkt sind, wo sie anfangen zu verzweifeln, wo sie wirklich sagen, ich glaube, ich kriege das nicht hin?
Auch hier geht es eigentlich darum, sobald dieser Punkt auch im Ansatz irgendwie aufkommt, schnellstmöglich Hilfe beim Hundetrainer suchen. Direkter Weg. Weil es, wie gesagt, das Problem, es geht nicht immer nur um die Sachgeschichte, also das Problem, was da ist, sondern auch um die Emotion dahinter. Und das, wie gesagt, gerade ein Hund, das ist einfach ein Familienmitglied, das belastet uns, da kauen wir drauf rum, das nehmen wir mit in und durch unseren Alltag. Und dann geht einfach so eine Kopfspirale los und so ein Kopfkino. Und um da schnellstmöglich wieder Entspannung und Luft reinzukriegen, ist es wirklich gut zu sagen, ich habe ein Problem, ich rufe einen Trainer an. Manchmal ist es tatsächlich mit einer Trainingsstunde getan. Großartig. Dann lösen wir in einer Stunde ein Problem für die nächsten 15 Jahre. Das ist doch attraktiv, oder nicht?
Warum würdest du denn sagen, oder was würdest du den Leuten sagen, warum lohnt es sich dran zu bleiben an der Geschichte, selbst wenn es schwierig wird?
Weil es nicht nur auf der einen Seite die Bindung zwischen den beiden fördert, der Hundehalter eben viel mehr über den Typus Hund kennenlernt und über seinen Hund weiß. Und gleichzeitig auch, weil es das Leben für den Hund und für einen selbst unglaublich vereinfacht. Also ich
Ja.
hole mir einen Hund, weil ich sage, ich möchte ja eine Bereicherung in meinem Leben haben. Ich habe bisher noch keinen gehört, der gesagt hat, ich hole mir mal ein Problem für die 15 Jahre. Und diese Aussicht haben wir aber immer. Es kann so oder so enden. Und also ich ziehe den Hut vor so vielen Kunden, die einen unglaublichen Leidensdruck tragen und halten können über Jahre hinweg mit ihrem Hund. Und sich erst nach Jahren aus der Deckung trauen und sagen, jetzt muss ich es doch mal vielleicht angehen.
Oder die es direkt angehen und dann echt eine harte Nuss an der Leine haben, weil es vielleicht ein Hund aus dem Ausland ist oder
Absolut,
ähnliches. Und
absolut,
da
genau.
sich durchbeißen und durchkämpfen. Auch ich habe solche Kunden, wo ich echt sage, Chapeau, wirklich.
Ja,
Grüße gehen raus an euch.
absolut, absolut, absolut. Und genau hier dieser Weg lohnt sich aber, A, ihn nicht alleine zu gehen. Dafür sind wir Hundetrainer da. Da stehen wir gerne an der Seite und unterstützen. Und das fühlt sich für einen Hundehalter wesentlich besser an. Und wie gesagt, das Ziel ist definitiv, dass die wieder auf eine ruhige Bahn kommen und im entspannten Fahrwasser unterwegs sind.
Ja, ich finde, das ist wirklich auch, ich hatte ja den Podcast mit der Clara Kühne, da ging es ja um Problemverhalten bei Hunden. Und da muss ich ehrlich zum Beispiel sagen, da hatten wir öfters dieses Thema, dass man an Konflikten wächst. Und ich glaube, das ist genau das, was wir ja auch jetzt schon ein paar Mal gesagt haben. Ich finde, ein Problem ist nicht immer etwas Negatives, sondern es kann auch dazu führen, dass ihr beide noch fester zusammenwachst, dass ihr beide an euch jeweils wächst, an euch jeweils wächst. Und ich glaube, dass genau das letztendlich das ist, was wirklich eine gute Beziehung ausmacht. Nämlich nicht die schönen Zeiten, sondern an Konflikten zu wachsen und sie gemeinsam hinzubekommen.
Richtig, richtig. Und ist wie im richtigen Leben, ne? Aus jeder Krise kommt man irgendwie gestärkt hervor, auch wenn man wahrscheinlich im Moment der Krise erstmal Scheiße schreit und sagt, womit habe ich das denn jetzt wieder verdient, liebes Universum? Aber da steckt was hinter und wir gehen gestärkt raus und nehmen was für uns mit und der Weg wird einfacher.
Unter der Voraussetzung, dass man es angeht.
Unter der Voraussetzung, dass man es angeht, dass man will. Genau, richtig.
Ja, ich finde es ein komplexes Thema, ich finde es ein wichtiges Thema. Ich möchte wirklich auch nochmal allen da draußen Mut machen und sagen, es ist nicht einfach und ihr seid schon gar nicht alleine. Und nur weil bei Social Media alles immer, oder nicht immer, aber alles immer tendenziell gerne mal Happy Life ist, heißt es noch lange nicht, dass es immer so ist. Die Welpenzeit ist eine echt harte Zeit. Die Pubertät ist dann die zweite harte Zeit. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo man sagen muss, Geduld, 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 Geduld. Und es wird, wenn man
Auf
dran
jeden
bleibt,
Fall.
es wird.
Wenn man dran bleibt, wird's. Genau, so sieht's aus.
Ja. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Es
Nett,
war.
aber könnten wir jetzt noch wahrscheinlich noch 2, 3 Tage über dieses Thema
Ich
durchreden?
hätte jetzt noch drei Sachen mindestens, über die ich jetzt noch sprechen könnte, aber ich glaube, wir würden uns dann wiederholen, weil letztendlich sind es jetzt einfach nur Anekdoten. Aber, ach komm, eine haue ich noch raus. Ich hatte ein Ruheseminar gehabt und das war ein zweitägiger Kurs, wo es darum ging, Entspannung, Ruhe, Stress beim Hund. Und wir haben Übungen gemacht und das fand ich nochmal eine extreme Situation, weil wenn man dann zum Thema sozialen Druck in so Situationen ist, wo auf einmal alle die Übung machen sollen und beim eigenen Hund klappt es nicht, dann kann das sehr, sehr, sehr frustrierend sein. Und da kann ich immer wieder nur den Rat geben, da hilft es, bei sich zu bleiben. Und weil wir das ja jetzt schon hatten, deswegen habe ich gerade gesagt, Wiederholung, sich nicht nach anderen orientieren. Und einfach zu sagen, okay, auch wenn mein Hund sich jetzt nicht entspannt, ich entspanne mich jetzt. Und das ist schon hart genug. Zu sagen, mein Hund dreht gerade am Rad, aber ich mache jetzt die Entspannungsübung einfach mit. Und das Interessante ist, dass das letztendlich funktioniert. Und der Hund dadurch dann runtergekommen ist. Und ich glaube, das ist so das Zauberwort, dieses mach dein Ding, egal was andere sagen und egal was mit aus dein Hund macht, er wird tendenziell öfters eher folgen, wenn du weißt, was du willst und es durchziehst.
Auf jeden Fall.
Das
Auf
finde
jeden
ich sehr
Fall.
hilfreich.
Weil daran kann er sich orientieren.
So, das jetzt noch zum Schluss.
Das Wort zum Sonntag oder zum
Das Wort zum
Montag?
Sonntag, zum Montag. Genau, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erst nochmal einen schönen Resttag. Vielen Dank, dass du heute bei meinem Podcast dabei warst wieder.
Ich
Es war
bedanke
wirklich
mich. Es war
sehr
wieder sehr
schön.
schön. Genau. Und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Halt, warte ganz kurz, es ist noch nicht vorbei. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du ihn bewertest oder weiterempfiehlst. Ich weiß, das macht man meistens oft eher, wenn einem was nicht gefällt. Umso wertvoller ist es aber, wenn du dir kurz Zeit nehmen würdest, eine positive Bewertung dazulassen. Damit unterstützt du nicht nur mich, sondern auch andere Hundehalter dabei, genau diese Inhalte zu finden und sich besser zu informieren. Und es ist einfach so ein wichtiges Thema. Für noch mehr Wissen rund um den Hund findest du mich auf Instagram und TikTok. Auf meiner Webseite gibt es außerdem aktuelle Seminare, Veranstaltungen und weitere Angebote. Dort findest du auch Informationen zu meinem Buch, was letztes Jahr rausgekommen ist. Erst das Buch, dann der Hund, der Ratgeber vor dem Hundekauf. Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann möchte ich dich herzlich einladen, dich auf meiner Webseite für meinen Newsletter anzumelden. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch. So, und jetzt kann das Outro kommen.